Werbung.
Und jetzt kommt meine Werbung, die fühle ich so sehr. Ich bekomme regelmäßig ein Medikament. Und da bekomme ich von meinem Arzt ein Rezept alle paar Monate. Und früher war das so, da musste ich dieses Rezept in Papierform zur Apotheke nehmen. Und dann haben die dann Stempel drauf gemacht. Dann war das Medikament nicht da. Dann musste das bestellt werden. Dann musste ich wieder mit dem Rezept in die Apotheke. Inzwischen hat mein Doktor mir das PDF geschickt. Das musste ich ausdrucken. Dann musste ich danach nochmal das Originalrezept, was die mir per Post geschickt haben, nochmal wieder in die Apotheke bringen. Und das hat endlich ein Ende. Und zwar mit der gesund.de E-Rezept-App. Da bekomme ich aus meiner Arztpraxis direkt das E-Rezept über meine Versicherungskarte ausgestellt und kann dann das E-Rezept digital bei meiner lieblingslokalen Apotheke einlösen. Und zwar in dem Moment, wo ich es bekommen habe. Sogar noch während ich beim Arzt bin. Und ich sehe sofort in der E-Rezept-App von gesund.de, was mir der Arzt verschrieben hat. Und ich erhalte meine Medikamente in wenigen Stunden. Und zwar nicht in Tagen, wie zum Beispiel bei einer Versandapotheke. Also hol dir die gesund.de E-Rezept-App und spar Zeit und Stress, von A nach B zu rennen. Irgendwas auf Papier zum Abstempeln zu geben. Ich werde sofort von meiner Apotheke benachrichtigt, wenn alles fertig ist, und bekomme sogar Beratung per Chat von meiner Apotheke. Also alles wie gewohnt, nur digital und nachhaltig. Und viel, viel schneller. Die gesund.de App ist kostenlos, also lad sie dir runter und löse dein E-Rezept bei Apotheken in deiner Nachbarschaft ein. Ja, und wo finde ich die App? Ja, auf www.gesund.de/E-Rezept. Das findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich bin so froh, dass es das endlich gibt. Werbung Ende. Hallo zusammen, und bevor es hier mit der Folge losgeht, nochmal ein paar warme Worte von mir. Spontan, ohne Skript, ohne alles, deswegen könnte das ein oder andere hier reinkommen. Und zwar habt ihr ja bestimmt bemerkt, dass ich nicht nur eine längere Sommerpause gemacht habe, sondern auch das Format umgestellt habe auf alle zwei Wochen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich sehr viel in meinem anderen Job zu tun habe, der irgendwie um die Ecke gekommen ist, denn ich mache, wie einige wissen, ja Filme mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und Beiträge und Formate, und das ist immer mehr geworden. Ich halte Vorträge und außerdem nach 6 Jahren klassischem Interviewformat, wo ich versucht habe, interessante Geschichten zu erfahren von Menschen, als ich damals angefangen habe, gab es da noch gar nicht so viele Interviewformate, und Menschen sind gerne in den Podcast gekommen, weil sie auch neugierig waren. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Es gibt sehr, sehr viele Interviewformate. Jeder war schon gefühlt in 20 Formaten zu Gast, und alle Geschichten sind fast erzählt, nicht alle. Und ich habe ja sowieso schon in den letzten Jahren versucht, das so ein bisschen über die Stammgäste auszubauen. Das heißt, dass man zum Beispiel Bettina Rust, das waren ja keine klassischen Interviewfolgen, oder Dr. Reinhard Remfort, da sind ja so kleine Serien in der Serie entstanden. Und dann habt ihr ja bestimmt auch gemerkt, dass ich angefangen habe, so KI-Folgen zu machen mit Menschen, die auch schon mal bei mir waren oder mit denen ich dann über die KI gesprochen habe. Dies ist heute auch wieder so eine Folge. Und ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht, wo ich dieses Format hinentwickeln möchte. Schreibt mir doch gerne mal an ziel@ponywurst.com, was ihr davon haltet. Es ist definitiv nicht mehr das klassische Interviewformat. Das kann auch sein, dass es das immer wieder gibt, aber ich würde ganz gerne meine Arbeit da mehr reinholen und auch das Thema künstliche Intelligenz oder zumindest Medienarbeit mit künstlicher Intelligenz hier ein bisschen breiter aufstellen. Dementsprechend bleibt mir gewogen. Jetzt freue ich mich auf eine Folge mit Christian Pfaff, ein lieber Freund von mir, zu dem Thema Kunst und KI. Liebe Grüße. Achso, und viel Spaß. So, bei mir ist ein Mann, der war schon mal zu Gast, und er lächelt mich an, und wir sind bei ihm zu Hause in den heiligen Hallen und nicht in seiner Galerie, weil es da nämlich hallt. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Wahrscheinlich 3 Jahre, dass du bei...
Ja, 3 oder 4 Jahre zurück habe ich mal bei dir im Bus gesessen und wir haben über Kunst und das Leben und das Internet gesprochen.
Wie wir das Internet erfunden haben. Genau. Bei uns ist der Miterfinder des Internets, der großartige... Ich darf, früher hast du gesagt, du willst nicht Galerist genannt werden, aber der Veranstalter und Besitzer der Galerie Oberfett. Heute sprechen wir über die nächste Evolution, wie wir nicht nur das Internet erfunden haben, sondern wie wir vielleicht KI und Kunst zusammengebracht haben, du das zusammengebracht hast schon sehr früh, ja. Und was eigentlich diese künstliche, generative KI mit... uns und der Kunst machen wird.
Ja, bin ich mal sehr gespannt, worüber wir alles reden wollen. Ich bin ja nicht gebrieft, das will ich gleich sagen, hier wurden keine Fragen vorgelegt.
Definitiv nicht.
Es muss hier jetzt alles ad hoc entstehen.
Na, es ist so, du hast eine Galerie in Hamburg, für alle, die Folge noch nicht gehört haben, mit Christian Pfaff.
Genau.
Du hast dort auch schon Ausstellungen mit KI-Künstlern gemacht oder beziehungsweise KI-Creatern. Ja. Du hast Diskussionsabende geführt. Welche Einflüsse wird die KI haben? Und wir sprechen hier natürlich ganz explizit über die generative KI, die Bild-KI und jetzt nicht, was ihr alles mit ChatGPT demnächst für Bücher schreibt.
Nee, das tun wir nicht. Also es geht schon darum, was hat denn die KI in der Kunst zu suchen? Oder... Ja, na, du bist ja derjenige, der die Fragen stellt und was ich da vielleicht als Galerist und Kunstraumbetreiber und Kunstprojektentwickler zu meine.
Ja, wie siehst du denn die Entwicklung der letzten Monate, seit du angefangen hast? Das ist ja schon über ein Jahr her, glaube ich, dass du eine Ausstellung und Podiumsdiskussion gemacht hast bei dir in der Galerie.
Genau.
Wo so die ersten Anfänge da waren und auch die ersten Ängste da waren. Wie siehst du die Entwicklung seitdem?
Also ich sehe sie natürlich generell positiv, weil ich glaube, die Kunst ist auch schon immer maßgeblich von der Technik beeinflusst worden und andersrum natürlich auch. Als ich so ungefähr vor 2 Jahren irgendwie mit dem üblichen Hype, als die ersten Tools da freigeschaltet worden sind, für die Öffentlichkeit damit in Kontakt gekommen bin, gab es eigentlich nur zwei Versionen, wie man das alles irgendwie zu verstehen hat. Die eine war himmelhoch jauchzen, yeah, super, alles ist toll, KI wird unser Leben beeinflussen und es wird wunderbar. Und die andere war Doom, wir sind gefickt. Es dauert nur noch ein paar Jahre, dann sind wir alle unsere Jobs los und nur wenig später wird so Terminator-like irgendwie übernimmt die KI und macht uns alle fertig. So.
Ist gar nicht passiert, ne?
Das ist ganz verrückt. Und ich habe auch mit einigen Leuten zusammengesessen, die da vielleicht schon irgendwie ein bisschen weiter drin waren. Unter anderem auch ein Programmierer und Softwareentwickler und der hat gesagt, du, wir sind in 2 Jahren sind wir unsere Jobs los. Und das war jetzt gar nicht nur auf ChatGPT bezogen. Ich arbeite ja sonst neben meiner Tätigkeit als Ausstellungsmacher, auch als Texter, Schreiber, Autor, Journalist und so weiter. Sondern er meinte, nee, du, ich bin Softwareentwickler und ich kenne mich mit KI aus. Ich arbeite mit KI und ich sage, ja, auch ich werde meinen Job los sein, weil das kann die KI eigentlich schon ganz gut. Herausgestellt hat sich, es wird doch nicht wie so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Er hat seinen Job noch.
Er hat seinen Job noch. Ich habe auch noch meinen Job und ich kann auch sagen, auch jetzt was, bei der 5. Generation ChatGPT sind wir nun. Die Software ist trotzdem nicht in der Lage, meinen Newsletter zu schreiben. Von daher ist das alles okay.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe mal so einen Versuch gemacht, auch mit den neuen Clothes und wie sie alle heißen, den Textgeneratoren. Weil es hieß ja dann auch in Verlagswesen, um Gottes Willen, alle Leute werden Bücher schreiben, jetzt nur noch mit ChatGPT oder den Sprach-KIs. Wenn man mal versucht hat, einen Text, der länger als 5000 Zeichen ist, zu machen, dann hat man das Gefühl, man unterhält sich mit einem... Ja, dementiell veränderten Menschen, weil er fängt immer wieder an und erzählt wieder von vorne. was da passiert, das ist gar nicht so einfach. Da muss man schon relativ tief einsteigen und eigene Modelle bauen und sowas.
Genau, genau. Also, wie gesagt, ich arbeite ja auch als Schreiber. Und ich habe einfach mal die Probe aufs Exempel gemacht letztes Jahr. Ich bin beauftragt worden, einen Artikel über digitale Barrierefreiheit im E-Commerce zu schreiben. Den habe ich, kann ich ja ganz ehrlich sagen, irgendwie mit 3 Tagen Arbeitsaufwand kalkuliert. Hat die Agentur, die mich da beauftragt hat, auch gerne bezahlt. Und die habe ich auch gebraucht. Und dann habe ich danach gesagt, so, jetzt fange ich nochmal von vorne an, aber nehme mir all diese zur Verfügung stehenden Tools und setz den Artikel nochmal damit auf. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe den Artikel dann in 1,5 Tagen hinbekommen. Ne? Also da war mein ChatGPT und Bing und noch so ein paar andere Sachen, die waren da äußerst hilfreich, insbesondere wenn es um die Recherche ging. Aber ich werde ja nicht beauftragt, sage ich mal, einen lexikalischen Artikel zum Thema zu schreiben, sondern meine Kunden wollen Intention. Die wollen, dass der inhaltlich so ein bisschen gedreht ist, der Artikel. Und wenn du das versuchst, irgendwie so einem Viech irgendwie beizubringen, dann sitzt du länger dran, als wenn du es selber schreibst.
Ja, ich habe das bei den Begleittexten zu diesem Podcast gemacht. Das ist ganz spannend, weil die sind ja oft von meiner Redaktion geschrieben, beziehungsweise auch von mir mal teilweise, aber meine Redaktion in Portugal, liebe Grüße an dieser Stelle. Und jetzt mit der neuen Funktion der Recherche von ChatGPT einfach zu sagen, nimm dir alle Podcast-Folgenbeschreibung und erschaffe mir eine neue mit dem und dem Thema. Da ist es ganz spannend, weil da haben wir wirklich 1:1 den Stil kopiert bekommen.
Ist das so?
Ja, das ist ganz spannend.
Dann müssen wir das mal machen mit meinem Newsletter.
Ja, das ist ganz spannend. Aber wir sind ja, wir gleiten da so in die Textebene ab, weil das natürlich auch ein Beruf von dir ist. Denn und auch eine Kunst, davon mal ganz abgesehen, ist das ja auch eine Kunstform. Aber wenn wir mal zurückdenken an die ersten Bilder, die du gesehen hast, die wirklich generativ erstellt worden sind, was hast du im ersten Moment gedacht? War das so auch schon 22, 23, wo Midjourney so angefangen hat, wie so ein Wachsmalstift, Künstler zu malen?
Ja, ja, was habe ich gedacht? Ich war natürlich einerseits, war ich schon mal ziemlich angetan von dieser spacigen Perfektion, die da im Motiv zu finden war und auch wie man mit wirklich wenigen Prompts einfach schon auch irgendwie ein gutes Bild hinbekommt. Schwierig wurde es dann, wenn es quasi das Experimentalstadium verlassen hat und man gesagt hat, jetzt machen wir das doch mal so und so oder verfeiner das noch mal oder gib mir da mal mehr aus. Dann habe ich schon festgestellt, und ich bin ja nun, wie gesagt, Texter, sorry, dass wir da immer wieder zurückkommen. Nee,
das ist überhaupt gar kein Problem.
Dass das gar nicht so einfach ist, konsistent Bilder zu machen, so wie man sie sich vorstellt. Also mit allen KI-Artists, mit denen ich spreche, ist das so. Ich frage dann mal, na, wie viele Images hast du denn jetzt schon so generiert? Und sie sprechen davon. Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausende.
Ich bin knapp bei 100.000, ja.
Na, und da merkt man es ja schon. Ne? Also Prompt ist nicht gleich Prompt und die ganzen Anweisungen, das muss irgendwie schon ganz schlau gemacht werden. Also diese Geschichte, ja, die KI macht alles, die ist einfach nicht so. Die KI macht irgendwie nur das, was du willst, wenn du es ihr richtig reinflüsterst, also sie gut briefst oder gut bepromptest. Und auch dann ist ganz oft Zufall King.
Das Chaos ist natürlich mit eingebaut und das ist ja auch das Feature, was ich am schönsten finde, weil das natürlich unberechenbar ist und man dann plötzlich was rausbekommt, mit dem man nicht gerechnet hat, aber es sieht trotzdem gut aus oder es passt. Das andere ist natürlich, dass du ja auch viele Künstler betreust oder viele Künstler bei dir in der Galerie sind, wo natürlich auch eine Angst da ist vor, wer schützt meine Werke?
Ja. Ganz gab es eine Künstlerin, da ist, Wie war denn das? Ah ja, auch bei einer Ausstellung kam jemand, der besagte Programmierer, und der fotografierte ihre abstrakten Werke ab und schob die mal ganz kurz durch Dolly und sag mal, mach mal looky-likey. Und dann habe ich gesagt, komm, dann stellen wir mal der Künstlerin vor. Ich stell dich mal vor als ein Sammler und sag irgendwie die Bilder, die du da hier gerade auf deinem Handy hast, die hättest du irgendwo gesehen, ob die denn noch da wären, ob die denn noch käuflich werden. Oh, und die Frau ist schier ausgerastet, weil sie sagt, das sind nicht meine Bilder, aber das sind trotzdem meine. Ne? Ja. Weil, also wenn man was gut machen kann mit KI, dann ist es natürlich gut kopieren. Ne? Oder also Bildzitate rausnehmen, wieder verwursten und so weiter. Und das war schon einigermaßen erstaunlich. Und in der Folge, und deswegen habe ich diese Podiumsdiskussionsreihe auch bei mir bei Oberfett gemacht, habe ich das mal mit anderen Leuten besprochen. Und natürlich waren da extrem viele Leute dabei, die ängstlich waren und die Copyright-Frage stellten und so weiter.
Ja, also wie siehst du das persönlich? Weil ich, nur ich werde mal meine Sichtweise mal mit draufnehmen, wenn ich als Konsument irgendwo hingehe und mir was merke, ja, und einen Stil kopieren will oder so malen will, wie jemand vielleicht auch die handwerklichen Fähigkeiten dazu habe, dann ist da ja auch niemand vorgeschützt.
Ne? Nein, man muss auch mal sagen, auch ein Künstler, der heute quasi aus eigener Kraft Motive, Ideen, Konzepte und Bilder konzipiert, der tut das auch auf Basis von Erfahrungen und von den Picassos, die er früher im Kunstunterricht gezeigt bekommen hat, und dem bei der letzten Ausstellung, bei dem er vielleicht bei einem Maler irgendwie eine Technik entdeckt hat, die er selber ansprechend findet und so weiter. Also wir sind ja auch nur die Summe unserer Erfahrungen. Von daher ist das halt gleich. Bloß das eine ist maschinell und das andere ist persönlich. Was ich natürlich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn quasi untalentierte Leute sagen, nimm mal hier meine merkwürdige stümperische Zeichnung und mach die so wie David Hockney oder der und der. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man sagt, jetzt lade ich mir mal alle Bilder von dem und dem Künstler hoch und trainiere damit meine KI und dann gebe ich da selber was raus. Make it like him, make it like her. Das ist halt, das ist absolutes Kupfergold und da bin ich nicht dabei.
Aber das ist das nicht das Gleiche auch in der Musik? Also Sampling und wenn ich jetzt verschiedene Künstler zusammenpacke, ich habe das mal mit Architekten gemacht, Philipp Stark und HC Giga zusammengeworfen, ja, und da so ein Mashout draus gemacht, da siehst du natürlich Elemente von Giga drin und von Philipp Stark und erschafft damit ja was Eigenes und die Interpretation der Maschine. Ist das nicht dann auch so ein bisschen maschinell wie Vermeer oder sowas? Ne? Also wenn man anguckt, wie der gemalt hat, der hat ja auch technische Hilfsmittel genommen, um quasi die Wirklichkeit zu kopieren?
Ja, also ich bin da so ein bisschen gespalten. Natürlich irgendwie gibt's Mashup und also in der Musik sowieso irgendwie Mashups und Bastard Pop und so weiter. Ganze Sampling-Kultur mal mit eingeschlossen. Aber es kommt auch immer noch auf das Wie an. Ne? Also ist das nicht hier Moses Pelham, der sich irgendwie schon seit 100 Jahren irgendwie mit Kraftwerk streitet, weil er da...
Ja, ich glaube, er hat gerade verloren, glaube ich.
Weil er ein Sample genommen hat und aus dem Loop wiederum hat er einen eigenen Song gemacht und so weiter. Da denke ich mir, und auch aus der Sicht als Musikfreund, ja richtig, dass er verloren hat. Ne? Wenn du eine geile Hookline von jemandem klaust, sie ein bisschen in die Länge ziehst und dann, was weiß ich, noch drüber rappst, dann ist das, sorry, das ist nicht deine eigene Kreation. Das ist eine Co-Kreation und dann musst du den anderen auch mit ins Boot holen und sagen, na komm, hier kriegst die Hälfte.
Ja, ich sehe das natürlich auch rein rechtlich so, dass ich habe die Bilder, die ich verwende oder auch teilweise in Auftrag bekomme, dass ich da quasi die Eigenleistung und Eigenkreation halt muss ich ja selber nochmal hochschrauben und kann ja nicht einfach nur das Bild aus Midjourney zum Beispiel nehmen und das jemand verkaufen und sagen, das ist meins. Das kann ich zwar machen, aber
dann ist es halt scheiße.
Nee, das ist auch meine Eigenleistung. Ich will da auch rechtlich natürlich sicher sein. Das heißt, die wandern immer nochmal bei mir durch einen Photoshop, meistens nochmal durch eine zweite KI, so dass man eine Schöpfungshöhe von 50% hinbekommt.
Ja, besser ist. Am besten sind natürlich 90
ja, oder 100. Ja, aber am Ende des Tages ist es ja auch schwer zu beurteilen. Ne? Also bei Musik ist es so, ich habe ja ein Musikstück gemacht und bei der GEMA angemeldet und habe gesagt, die Musik hat zu 90% die KI generiert und den Text habe ich zu 90% gemacht. Und den Song haben sie in den Rechten zu 100% mir gegeben, weil die KI eben kein GEMA-Mitglied ist.
Ja, ja. Obwohl die GEMA ist auch bei vielen Sachen extrem überfordert. Ich erinnere mich nur auch an die jahrelange Sampling-Debatte, wie man denn das macht. Und da hatten sie dann, glaube ich, irgendwann eine gewisse Zeitspanne.
Ja.
Und das musste alles irgendwie, klein, musste das angegeben werden. Und dann kam, glaube ich, sag den Namen jetzt richtig, aber ich glaube, es war Andreas Reise von der Band Kreidler, so ein Düsseldorfer Konzeptkomponist und so weiter. Und der hat ein Stück gemacht, das aus, ich glaube, 50.000 Samples bestand. Der hat einfach nur zack, 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 zack.
Ne? Ja, okay.
Und er hat sich aber dann die Mühe gemacht, jedes Sample mit dem Urheberrecht und Urheber alles auf dem GEMA-Sheet einzutragen. Und dann ist er mit dem Lastwagen vorgefahren, vor der GEMA-Zentrale, und hat so 500 Ordner abgegeben, hat gesagt, Leute, ich wollte es jetzt richtig machen. Ne? Ich habe hier eine Komposition gemacht und da sind 50.000 Einzelteile drin und jeder Urheber sollte da doch irgendwie auch seinen Share bekommen und so weiter. Das war natürlich nur ein Kunstkonzept.
Ja, klar.
Und insofern, also am besten ist es, wenn man nicht klauen und wenn man so weit wie möglich die Schöpfungshöhe hochhält. Aber es ist ein Tool, mit dem man eben besser, schneller, umfangreicher auch zitieren und zusammenstellen kann, Zeit spart und gut konzeptionell arbeiten kann. So einfach ist es.
Jetzt hast du ja auch Ausstellungen gemacht, in denen KI-Bilder ausgestellt worden sind. Ja. Unter anderem eins von mir, was immer noch käuflich zu erwerben ist. Davon mal ganz abgesehen, es wird demnächst noch ein zweites geben. Es hängt auch ein Porträt von dir in der Galerie. Ja. Das wird auch hier im Folgencover zu sehen sein, was ich mal gemacht habe. Jetzt haben wir uns in den letzten Wochen ein paar Mal unterhalten und du sagtest, ja, grundsätzlich Ausstellung mit KI-Bildern ist inzwischen, muss die Geschichte dahinter stimmen. Also das, was konzeptionell damit dargestellt wird. Man kann nicht einfach nur jetzt
schicke, geleckte Päpste in Balenciaga-Jacken und Kinderwagen im Star-Wars-Look ausstellen. Nee, also ganz anfänglich, ich wollte eigentlich schon Anfang des letzten Jahres, als der Hype so richtig groß war, wollte ich natürlich als Ausstellungsmacher, würde ich sagen, okay, dann mache ich halt irgendwie den First Mover. Und ich hatte auch fünf KI-Künstlerinnen zusammen und die wollten eigentlich auch gerne. Habe ich gesagt, come on, let's do it. Ne? Wir machen es einfach. Ich würde sagen, jetzt so im Nachgang betrachtet, die Arbeiten, die ich damals von den Frauen kannte, es kam im Übrigen nicht zu der Ausstellung aus technischen Gründen, die würde ich heute nicht zeigen, nicht mehr zeigen oder nur noch einen Teil. Weil das war noch, da konntest du total erkennen, ja, das ist Midjourney und das ist alles irgendwie super sauber geleckt und so weiter. Und das würde mich heute nicht mehr, so ziehen. Genau, aber die Frage war, das muss ein bisschen mehr sein als nur irgendwie eine Sache, die dann aus KI rauskommt. Und da ist es wie bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin, die mit der oder dem ich zusammenarbeite. Es geht um den Erkenntnisgewinn. Also schöne Bilder machen reicht nicht.
Wie ist es mit dem Phänomen der Übersättigung? Weil ich ziehe da immer so eine Parallele zu unserer Zeit der 90er, wo es diese Technoflyer gab, wo plötzlich jeder mit Photoshop und Schriften umgehen konnte. Und ja, wenn man jetzt auf LinkedIn zum Beispiel guckt, jeder zweite Post oder jedes zweite Bild ist da von meistens Dolly gemacht und von Menschen, die manchmal auch nicht so ein ästhetisches Empfinden haben.
Ja, ja, ja. Also, das Schöne ist natürlich, dass man es relativ leicht erkennen kann, noch. Und ja, es ist ähnlich zu beurteilen, wie du schon sagtest. Es gibt immer irgendwie so eine Art State of the Art im Mainstream, wo man sagt, ach guck, kenne ich. Ne, die gleichen Schrifttypen, die gleichen Bildsujets, gleichen Genres und so weiter. Ich finde das langweilig, ne, weil es geht ja auch weiterhin um die Idee, ne, um die Art, entweder Aufbereitung und die, sage ich, die Komposition, die Zusammenstellung, die Schönheit oder die Durchschlagskraft. Und da reicht das Tool einfach nicht aus. Also du musst mehr haben als nur so ein Medium, was da irgendwie was rausspuckt, sondern dann zählt die Story, zählt die Aufbereitung, zählt Inhalt und Visualität. Und das muss in einem ausgewogenen und am besten noch in einem überraschenden Verhältnis zueinander stehen, damit es Spaß macht.
Was würdest du den Künstlern, weil die Angst ist ja auch immer noch da, was würdest du jetzt jemanden raten, der sich auch noch nicht damit beschäftigt hat und eigentlich nur mit Angst auf das Thema guckt?
Ich würde auf jeden Fall, und das rate ich tatsächlich auch allen Künstlern, ich würde sagen, probier das doch mal aus, weil ich meinte ja schon vorhin, es gab entweder nur die Leute, die sich total reingestürzt haben und das so super geil fanden und die anderen, die gesagt haben, nee, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, was für eine Schweinerei und was ist alles doof. Die Geschichte ist nicht entweder oder, sondern nutz das. Nutz es, probier es aus, wenn du es magst, wenn es dir hilft, wenn es dir bei der Arbeit hilft oder sogar noch einen extra Spice mit reinbringt, do it. Wenn nicht, lass es bleiben oder nutze quasi nur die Basics. Aber einfach es von vornherein zu verteufeln, und davon kenne ich, ich kenne eine Reihe von Leuten, die da sagen, einfach nee, mach ich nicht. Ja. Das ist genauso, wie die Leute früher gesagt haben, nein, ich arbeite nicht mit dem Computer. Ne? Oder ich nehme dies und das nicht und kommt für mich nicht in Frage. Das ist die falsche Position.
Ja, ich habe einen Illustrator, den ich auch nur über Instagram kennengelernt habe, der mich damals gefragt hat, Mensch, wie machst du das? Und ich habe Angst. Und dem habe ich dann ein paar Sachen mit seiner Erlaubnis in Midjourney trainiert und interpretieren lassen. Und das hat so seinen Nerv getroffen. Er sagte, scheiße, das ist, wie du auch sagtest, so fuck, das sind ja quasi Illustrationen von mir. Die sind so geil, dass der die jetzt nachmalt. Das heißt, der nimmt seine Werke, lässt sich dann wiederum von der KI inspirieren, wie die interpretiert, und erschafft dann wieder ein neues Werk, in dem er die KI wieder interpretiert. Also er malt die nicht nur ab, sondern nimmt halt Bereiche und ergänzt es dann und sagte, das ist großartig. Liebe Grüße, du weißt, wer du bist.
Ja, das ist doch zum Beispiel auch fair, wenn man eben sagt, ich nehme die KI als Co-Creator oder als Co-Inspirationsquelle. Da bin ich total dabei. Oder wenn man auch sagt, es gibt hier eine Stelle, da komme ich nicht weiter. Ne? Also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, meine handwerklichen Fähigkeiten sind limitiert. Ich würde eigentlich gerne, was weiß ich, fotorealistisch malen. Ich kann es aber nicht. Und dann hole ich mir mal mein Tool damit an die Seite und gestalte die Bilder, zu denen ich rein technisch nicht in der Lage bin.
Ja, da sind wir ja ganz schnell beim Gatekeeping. Ne? Das ist so dieses, dass eine der großen Ängste ja auch ist, dass bestehende Businessmodelle sich auflösen.
Ja, das wird passieren.
Durch Demokratisierung von Herrschaftswissen. Und das sehe ich im Filmbereich ganz besonders.
Ja, ja.
Also diese kleinen Filme, die ich mache, wir haben auch gerade ein Video angeguckt, worüber ich noch nicht reden darf. Wo ja wirklich die Angst da ist und wahrscheinlich in der Kunst genauso, der Typ, der halt fotorealistisch malen kann, steht da plötzlich und sagt, ja scheiße, das kann jetzt jeder.
Naja, die Ausgabe ist dann irgendwie auch nochmal das Problem. Also wenn du jetzt, ich kenne ja zahlreiche zeitgenössische Maler, selbst wenn sie fotorealistisch malen, dann tun sie das ja auch tatsächlich noch mit Hand und du hast dann den pastösen Auftrag auf der Leinwand und so weiter und alles, was du zum jetzigen Zeitpunkt hast, sag ich mal, sind ja gute Drucke, ne? Ja. Die du da rausholen kannst. Ich weiß irgendwie, es gibt irgendwie auch schon ziemlich gute 3D-Druckexperimente, also wie kriege ich irgendwie einen fetten Ölfarbenauftrag auch im 3D-Druck hin, bedeutet mit Verfügbarkeit größerer 3D-Drucker, die auf Leinwände aufschichten können, wird auch das irgendwann mal so eine Geschichte sein. Aber nein, also es wird erstmal nicht so sein, dass die Handarbeit von der KI-Arbeit ersetzt wird oder dass dort so schnell, so gut kopiert werden kann, dass jetzt plötzlich alle malen wie Vermeer und das auch auf die Leinwand kriegen.
Na, ich glaube, das ist beim Handwerk immer noch was anderes. Im Filmbereich ist es natürlich viel bei den Effekten, wo man das halt auf dem Bildschirm lässt, da ist die Angst natürlich riesig groß. Ne? Also da.
Ja, aber es ist ja auch immer nur ein Teil. Also die Kreation, so etwas zu tun, die ist demokratisiert. Jetzt geht das schon, dass man sehr gut und auf sehr hohem Niveau Kurzfilme und so weiter machen kann. Aber auch nur angenommen, du würdest einen abendfüllenden Film machen können. Du bist dann halt auch nicht derjenige, der es in die Kinos bekommt oder an die entscheidenden Stellen, wo du dann quasi den riesen Gewinn abschöpfen kannst.
Glaubst du, dass sich das demokratisieren wird auch? Also ich sage ja immer, dass so innerhalb der nächsten 7 Jahre wird jemand einen abendfüllenden Kinofilm, also eine Hollywood-Produktion, alleine zu Hause machen können. Und die Vertriebswege, Social Media, YouTube oder sonst was wird es ja irgendwann geben. Glaubst du, dass es da auch Parallelen in der Kunst geben wird oder dass das noch, also in der?
Naja, ja, ich weiß, was du meinst. Jemand, der hartnäckig ist und es richtig will und so weiter, der kann das möglicherweise. Ist ja auch gut, ne? Aber diese Angst davor, dass jetzt plötzlich die Massen alle schön abendfüllende Filme machen und super geile Kunstwerke und sie übers Web einfach so vertreiben können, ich glaube, die ist noch nicht gerechtfertigt. Wir sehen ja parallel, ne? Also Musiker sind in der Lage, mit, sage ich mal, einigermaßen einfachen Mitteln gute Tracks zu machen, selber zu produzieren, sie auf Spotify zu schmeißen, auf YouTube zu zeigen und so weiter. Aber von den Millionen von Musikern, die das mittlerweile können, schafft es trotzdem nur eine Handvoll über irgendwelche Spezialwege plötzlich der Hitproduzent zu werden und durchzubrechen und so weiter. Natürlich gibt's immer wieder, hallo, kleines Mädel auf TikTok, singt irgendwas rückwärts und 10 Millionen Views und so weiter, hallo, und sie ist der neue Star.
Aber das ist wie ein Lottogewinn.
Das ist wie ein Lottogewinn. Das ist genauso wie ein Künstler, der bei mir auftaucht und sagt, ich möchte aber irgendwann mal im Museum of Modern Art landen. Dann sage ich ihm auch, du, toi, toi, toi. Ja. Mir ist es gelungen, aber das war auch damals schon irgendwie ein sehr, 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 sehr glücklicher Zufall.
Ja, ja, ich glaube, dass das natürlich da sich auch die Musikindustrie oder zumindest die Musiker natürlich eine Angst haben durch das, was an Disruptionen schon in den letzten Jahren passiert ist. Und da kann man eigentlich rückwärts immer die Frage stellen, ist es denn gerechtfertigt? Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann mit meiner Musik nicht mehr so viel Geld verdienen wie früher, dann muss man sich aber auch die Industrie mal angucken und sagen, warum hat Madonna, weiß ich nicht, 500 Millionen Euro, ist das gerechtfertigt? So, ja, gegenüber dem kleinen Musiker, der vielleicht mehr arbeitet oder sonst was. Und dass Musik sich verändert hat, unsere Konsumart sich verändert hat. Dann muss man auch sagen, wenn du damit kein Geld verdienen kannst mit der Musik, auch wenn es deine Leidenschaft ist, dann ist es wahrscheinlich ein Hobby.
Lass es ruhig gerne auch die Leidenschaft bleiben, weil Hobby ist immer noch so ein bisschen, mach ich mal.
Hobby ist auch so schlimm deutsch bei uns, ist Hobbykeller ist irgendwie
ist ganz
Eisenbahn, schwer. Horst Seehofer im Keller.
Ja, nein, aber es ist, ich nehme irgendwie die Musikbranche gerne immer wieder zu vergleichen her, wo es, wenn es auch um die Kunst geht, natürlich, dass reihenweise Businessmodelle gekappt worden und es wurde kopiert und man konnte sie überall downloaden und so weiter. Ja, dann müssen andere Wege der Finanzierung und der Gewinnerzielung müssen her. Und genau das wird auch im Kunstbereich wird das auch so sein. Aber ich glaube nicht, dass durch KI irgendwelche Talente nicht die Möglichkeit haben oder zu viele Möglichkeiten bekommen. Es ist immer, es geht um Konzept, es geht um Story, es geht um Idee und Persönlichkeit.
Und am Ende des Tages geht es auch darum, dass man sich gemeinsam in einem Raum trifft, muss man auch einfach mal so sagen. Denn ich bin in den letzten Jahren zu selten bei dir gewesen bei Ausstellungen, das möchte ich gleich vorweg sagen. Aber wenn man dann da ist und mit einer Gruppe von Menschen auf Werke guckt, egal ob sie KI sind oder handgemacht sind, das, was drumherum passiert, wie findet man was, wie interpretiert man das, das ist ja unabhängig von den Werkzeugen, die da sind.
Absolut, absolut. Es geht ja um soziale Interaktion. Also du kannst ja natürlich, gibt es ja auch irgendwie virtuelle Rundgänge durch Ausstellungen, alles nice.
Super.
Kann man machen. Ist in manchen Fällen auch wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man, was weiß ich, die Katakomben von irgendwelchen Riesenmuseen durchstöbern möchte. Aber nichts schlägt irgendwie eine gute Ausstellung vor Ort, wo der Künstler schwitzt und irgendwie seine Arbeit vorstellen muss und andere Leute vor den Bildern stehen und teilweise gutes und teilweise dummes Zeugs reden.
Und das kann man natürlich im Oberfett und da geht ihr, wenn ihr mal gucken wollt, auf welche Adresse, um zu sehen, welche Ausstellungen wann wo sind?
Also natürlich oberfett.de oder auf Insta gibt es da auch immer Glimpses. Wer richtig, richtig hartnäckig ist und so richtig gut besorgt haben will, der schreibt eine Mail an info@oberfett.de, dann kriegt er den Newsletter. Den kann man denn nicht einfach so auf der Seite abonnieren.
Nee, das ist auch sehr besonders.
Dann wird schon geguckt und dann weiß man Bescheid.
Ja, und wenn man dann im engeren Kreis der Sammler und Künstler ist, dann bekommt man auch ganz tolle Karten von dir zugeschickt.
Gedruckt, so richtig.
Gedruckt, so richtig im Briefkasten. Ich freue mich da immer drüber. Und ich muss sagen, diese Begegnung, die lässt sich dann ja, die wird auch bleiben, egal ob ein Künstler mit der künstlichen Intelligenz arbeitet oder Künstlerin, sorry hier fürs Not-Gendern.
Ja.
Ich bemühe mich, ich bemühe mich. Und dementsprechend, glaube ich, ist das spannend, wenn wir uns mal innerhalb des nächsten halben oder des Jahres mal wieder hinsetzen und dann mal gucken, was da noch passiert ist, was es vielleicht auch im Textbereich verändert hat. Weil, wie gesagt, das mit der Recherche kann ich dir mal empfehlen. Das ist wirklich spannend, wenn du halt sagst, recherchiere mal bitte diese Texte und stell mir einen ähnlichen Text zusammen. Das funktioniert schon ganz gut. Ihr da draußen, probiert das aus, habt keine Angst davor, egal in welchem Bereich ihr arbeitet. Denn auch mein lieber Freund Christian Pfaff sagt, man kann nur klüger werden.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank dir, dass du mal wieder zu Gast warst. Wir wiederholen das. Ja, und die berühmten letzten Worte hat wie immer mein Gast.
Oh, verdammt. Darauf hattest du mich nicht vorbereitet. Ja, Spaß muss machen. Also darum geht's.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt: Richard, wo erreiche ich dich?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!